Woran erkennt man einen Christen? Also erstmal, woran ich euch als Gemeinde erkenne, ist euer Lobpreis. Ja? Also ich muss sagen, wenn ich hier bei euch bin, jetzt heute Morgen, auch beim letzten Mal, wie ich hier bei euch gepredigt habe und bei zwei übergemeindlichen Jugendgottesdiensten war ich schon, ich habe das Gefühl, wenn ich bei euch hier sitze oder stehe im Lobpreis, es singen Engel. Also es ist so eine Fülle, das seid natürlich nicht ihr, ne? Also ihr seid nur die Phonverstärker oder wie, ne? Nee, das seid natürlich ihr, meine ich ja, aber liegt das an der Akustik oder liegt das irgendwie, also ich spüre so Gottes Liebeswerben um jeden, der hier ist, auch durch diesen Lobpreis und durch das Singen, das klingt so voll, das klingt so, oh, herrlich, ne? Das liegt natürlich auch an euch Instrumentisten, gell, Patrick, ne? Brauchst nicht so zu Boden zu gucken, kannst den Blick ruhig zum Herrn hoch erheben. Aber er ist auch da. Kann auch hingucken. Gut. Ja, also, ihr Lieben, ich danke für euer Gebet immer wieder, auch für uns als Familie. Mir geht es wunderbar. Meine Nachsorgetermine, wer das weiß, von Darmkrebs, den ich 2010 diagnostiziert bekommen hatte, sind jetzt alle halbe Jahre und da bin ich sehr dankbar. Das ist ja schon ein bisschen ausgeweitet. Zu uns geht es wunderbar. Und wenn ich ab und zu Leute wie heute Morgen ihr mich ansprechen würde, würde ich gar nicht wissen, dass ich mal Krebs hatte. Ja? Weil das geht so unter im Laufe des Lebens und so, und das ist auch ganz gut so. Ja? So, wenn dann der nächste Nachsorgetermin wieder näher rückt, dann denkt man wieder mehr dran. Aber so weiß ich, es ist einfach große Gnade, leben zu dürfen und zu können. Wie ich mit dem einen oder anderen heute Morgen auch kurz ausgetauscht habe. Gell, Bruder Krämer? Ja, jeder Tag ist ein Segen Gottes, den wir leben dürfen. Gell, Bruder Krämer? Ja? Gut. So, ich habe heute mal folgenden Vers zu Beginn für euch mitgebracht und du kannst gerne schon hier etwas projizieren. Gucken wir mal, ob das geht. Ja, wozu Jesus dich auserwählt hat. 2. Korinther, 2. Kapitel, die Verse 4 bis 16. 2. Korinther 2, die Verse 4 bis 16. Und da gehen wir mal so ein bisschen rein in nachkriegsliches Geschehen. Nämlich, es geht hier um einen Triumphzug, von dem Paulus berichtet. Es heißt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Also, woran sollen Menschen erkennen, dass es ihn gibt? Wie hieß er nochmal? Breithuber? Nein, der Schwabe war das, ein Schwabe. Ne? Ja, nein, wie auch immer, der, ne, mit den breiten Händen. Ne? Ja. Ganz richtig, woran sollen die Menschen erkennen, dass es ihn gibt? Natürlich durch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn er besonders unsere Herzen anspricht und so weiter. Was geschieht alles? Aber grundsätzlich durch dich. Dich, dich und mich. Und Jesus hat hier das Bild vom Triumphzug. Das müssen wir uns so vorstellen. Vielleicht hat der eine oder andere, ich weiß nicht, wo so ein Triumphzug schon mal vorkam, Ben Hur, Quo Vadis oder irgendwie so, dass also, wenn ein römischer Feldherr einen Triumph erreicht hat. Er hat also die feindlichen Truppen besiegt, dann musste er erstmal vor die Stadt Roms kommen und draußen warten, bis alles vorbereitet wurde für den Triumphzug. Und dann kam der Feldherr, wurde dann dort abgeholt und wurde erstmal, gab es dann einen Triumphzug vorne mit den damals vom Magistrat, von dem Senat, von den Führern des römischen Imperiums. Dann kamen natürlich Musikanten und alles dazu. Dann kam der Triumphator, der also auf dem Wagen dann den Jubel der ganzen Menschen entgegennahm. Ja, hinten hat einer einen Lorbeerkranz gehalten und hat gesagt, du bist nicht Gott, du bist nicht Gott, du bist nicht Gott, du bist so ungefähr. Und dahinter kamen dann die siegreichen Truppen, die also bejubelt wurden. Sie haben das römische Imperium verteidigt oder noch größer gemacht. Und dahinter kamen dann die Truppen des Verlierers, die mit Hohn und Spott zugeschüttet wurden, die dann entweder auch getötet wurden nach diesem Triumphzug, nachdem man sie zur Schau gestellt hatte, oder in die Sklaverei verkauft. Ja? Und dann las ich, dass wohl Weihrauch verbreitet wurde bei diesem Triumphzug als ein Geruch für die einen zum Leben, also die das Rochen dahinterher marschierten, für die war das ein Geruch, wir sind die Sieger. Und dann wartete natürlich auf die auch noch weiteres Hab und Gut, was sie dann dadurch bekamen sollt und vielleicht ein Grundstück und so. Die dahinter, die Truppen, die verloren hatten, für die war das ein Geruch zum Tode, den sie rochen, denn es konnte eben bedeuten, dass sie zum Tode kamen oder eben zumindest als Sklaven verkauft wurden. Und jetzt sagt Paulus hier uns, dass wir im Triumphzug Christi mitgeführt werden, ja, denn wir sind allezeit im Triumphzug Christi umhergeführt durch ihn und ein Wohlgeruch für Gott. Also wir, du bist ein Wohlgeruch für Gott. Den einen zum Leben, die das Leben ergreifen, den anderen zum Tod, die dieses Leben nicht ergreifen. Und ich habe mir überlegt, bin ich jetzt bei den siegreichen Truppen dabei oder bin ich bei denen, die er eingefangen hat? Ich weiß nur, dass ich zum Leben berufen bin durch ihn, das halten wir fest, aber irgendwie fühle ich mich auch von ihm, seit ich zum Glauben gekommen bin, schon eingefangen. Also ich bin von seinen Truppen oder von seinem Heiligen Geist also eingenommen worden für sein Reich. Also das will ich mal dahingestellt sein lassen. Auf jeden Fall sind wir im Triumphzug mitgeführt und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt sind wir und sollen wir tüchtig sein dazu, sagt er. Wer ist dazu tüchtig? Ich will mal sagen, wahrscheinlich dazu ein Wohlgeruch zu sein. Ja? So wie der Busch? Huhschwadel. Der Huhschwadel, genau. Ja. So, ich weiß ja nicht, wie geht es dir, wenn du so auf einem belebten Platz bist oder hier an eurem Hemsbacher Bahnhof oder so, wo Menschen, andere Menschen sind, die du nicht kennst. Erkennst du da die anderen, die Christen sind oder nicht? Ja? Oder am Arbeitsplatz, weißt du da, was so jeder denkt? Oder am Ferienort, ist ja so, also wirklich, ihr in Baden-Württemberg seid ja wirklich Fels in der Brandung, was die Urlaubszeiten angeht, die sind eigentlich fast immer gleich. Ne? Fangen irgendwann Ende Juli, Anfang August an und gehen in September. Die Hessen lavieren da hin und her. Ne? Diesmal sind wir ziemlich nah bei euch dran, aber schon gesehen, wir rutschen wieder nach vorne. Ja, aber so, der Urlaub fängt fast zur gleichen Zeit an. Weißt du denn, wenn du jetzt in deinen Urlaubsressort fährst, falls ihr wegfahrt, wie erkennt man denn da die Christen am Strand? Ja, vielleicht am Jesus-Aufdruck auf dem Badeanzug. Ja? Also ist es vielleicht die Kleidung? Also manche erkennt man ja an der Kleidung. Also stark russlanddeutsche Prägung. Wenn ich da einkaufen gehe, da weiß ich, Rock und Häubchen, das wird da hingehören. Muslims können es nicht sein, dafür sind sie zu hell und die sind auch wieder ein bisschen anders angezogen. Also manche erkennt man an der Kleidung. Oder Jehovas Zeugen erkennt man schon an gewissen Merkmalen, zumindest wenn sie im Dienst unterwegs sind. Ja. Zu zweit, allermeist zu zweit. Und habt ihr schon mal eine mit Plastiktüte gesehen? Ja. Immer mit einer Handtasche so, ja, da passen die Schriften rein, sieht auch ein bisschen vornehmer aus. Habt ihr schon mal einen mit so einem Aufdruck gesehen, so wie bei deinem T-Shirt hier, Disc Rotation Clip Club oder so ähnlich? Ne? Nee, sowas läuft bei denen nicht, ne? Das ist also gesetzt, ja. Aber auch im christlichen Bereich, ne? Ordensleute oder die Heilsarmee, da erkennt man schon manche, aber allgemein kann man das ja nicht sagen, oder geht ihr mit mir da einig? Allgemein nicht. Also wenn ich euch so betrachte, sieht zwar auch alle recht gesittet aus, aber wir sollen ja auch nicht in den letzten Lumpen in den Gottesdienst kommen, wenn ihr jetzt noch mehr Afrikaner da hättet. Ne? Mein lieber Freund, die wären noch gestylt, da seid ihr nichts dagegen. Ne? Ja. An der Sprache, erkennt man sie an der Sprache? Ja, leider manchmal schon. Ne? Wenn dann so alte Worte wie ausharren verwendet werden, ne? Ich mag das Wort sehr, aber das ist nicht mehr so umgänglich in unserer Zeit. Oder ich erinnere mich daran, dass ich mal in unserer Bibelschule, wo ich war, ich bereitete dort das Abendmahl vor, in der Nähe war ein türkischer Dönerladen. Ich habe gedacht, ich bin mal so toll und kaufe ein Fladenbrot. Ne? Und dann dachte ich, jetzt bin ich besonders voller Zeugnis für Jesus und ich sage, das brauche ich fürs Abendmahl. Und dann an der Reaktion habe ich genau gemerkt, ach, das essen sie abends. Ach ja, mehr hat bei mir nicht gereicht. Ne? Also das war's schon. Ja. Also unsere Sprache, na, normalerweise also nicht, ja, kann auch schon mal sein. Oder besonderes Verhalten. Ich war auch mal in der Ukraine bei einem Missionshilfseinsatz. Da gab es den Bruderkuss. Also in der Gemeinde erkannte man sich am Bruderkuss. Könnt schon mal üben, ihr Brüder, ne? wie das sich anfühlt. Also ich habe ihn schon vollzogen in der dortigen Gemeinde. Ja. Das war dort zum Beispiel ein fühlbares Kennzeichen für jemanden, der Christ war. Ja. Also, aber das alles kann es ja nicht sein und das ist es auch nicht. Wenn es also nicht die äußere Form ist, möchte ich uns jetzt mal drei Kriterien vorstellen, woran man einen Christen erkennt. Und da können wir den Huschwadel auch darin erkennen. Ja? Also, der erste Punkt wird euch nicht neu vorkommen, verzeiht mir, ja, aber es ist halt immer noch dieselbe Bibel. Ne? Seid nicht überrascht, wenn ich euch sage, wer von Jesus erzählt, den erkennst du als Christen. Ja? Aber lass das mal in dich hineinwirken, wie das in deinem Leben aussieht mit dem Punkt. Zweitens, wenn seine Abhängigkeit von Gott größer ist als von Menschen. Und das können wir bei dem Huschwadel ja, ganz klar erkennen. Da saßen Leute um ihn, die waren vielleicht auch alle noch mehr auf den Atheismus ausgerichtet und der geht vor und sagt, ein Engel braucht's nicht, ich reich aus und war ganz sanft, ja. Sehr schönes Beispiel. Und das Dritte, wenn dein Handeln oder wenn sein Handeln lauter spricht als seine Worte. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen, außer ihr wollt noch mehr wissen. Gut, okay. Woran erkennt man einen Christen? Weil er von Jesus erzählt. Einen Vers weiter heißt es hier in Vers 17, denn wir treiben, also in dem Korintherbrief nach dem Triumphzug, keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit und so wie aus Gott reden wir von Gott in Christus, also in Christus, in Jesus. Und da kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, da habe ich schon eine ganze Weile auch gebraucht, um den mehr und mehr in mich zu verinnerlichen. Weiß nicht, auf welcher Position des Glaubensweges du da bist. Der entscheidende Punkt, der dich als Christ von anderen unterscheidet, ist, dass du zu Jesus Christus gehörst. Zu Jesus Christus. Ja? Er ist der Sohn Gottes, er ist der Herr. Er hat dich erschaffen, er durchdringt dein ganzes Leben. Ohne ihn wärst du nicht hier. Die Bibel spricht in so einer umfassenden Art und Weise von Jesus, die ganz durchdringend ist. Und ich freue mich so mit dir, lieber iranischer Bruder. Deinen Namen habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Huschwadel heißt du nicht. Ishagion, genau, Ishagion, bitte lernt den auswendig. Ishagion, du hast gesagt, Jesus ist dein Herr, ja, Halleluja. Und Jesus ist alles für dich. Weißt du, Jesus hat dich geschaffen, Jesus hat dir neues Leben geschenkt, Jesus ist Gott, der in dein Leben hineingekommen ist und das gilt für mich genauso, für uns alle. Er ist alles für uns, er ist alles für uns. Und nicht weniger. Und deswegen muss es irgendwann mal dazu kommen, dass wir in unseren Gesprächen auf Jesus kommen, oder? Also eigentlich muss das doch irgendwann mal der Fall sein. Wieso ich auf meinem Glaubensweg war und weitere Schritte getan habe, man kann ja zu Gott beten, Gott und so, ja. Aber ich möchte euch sagen, werdet konkreter. Jesus. Auch im Gespräch mit anderen, Jesus, weil daran scheiden sich dann die Geister, ganz einfach. Im Johannesevangelium 14, Vers 6, ganz bekannter Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du, wenn der Jesus dein Weg, deine Wahrheit, dein Leben ist, oder du, der du das heute dir anhörst, wenn du dich zu Jesus bekehrst, du bekehrst, auch so ein schöner christlicher Spruch, wo man uns an der Sprache erkennt. Ne? Wenn du dein Leben in die Hand von Jesus legst, ja, dann legst du es nicht in die Hand von irgendjemandem, der ein bisschen besser ist, wo es sich gerade mal für eine gewisse Zeit lohnt, sondern ein für alle Mal in die Hand des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Ja? 1. Korinther 2, Vers 2 sagt Paulus, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Und 1. Johannes 4, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Wer bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Deswegen möchte ich dich einladen, in deinen Gebeten auch konkret zu werden. Man kann auch zum Vater im Himmel beten, natürlich, ja. Ich habe auch nichts dagegen, zum Heiligen Geist zu beten. Das wird in der Bibel kaum oder nicht berichtet. Aber wenn die eins sind, gibt es da auch keine Konkurrenz und keine Eifersucht. Aber zu Jesus, da bete ich. So könnte man eine Prozentangabe bei Christen machen, betet mehr zum Vater oder zu Jesus. Aber es ist dieser Jesus Christus, der den Unterschied ausgemacht hat. Und es gibt welche im Neuen Testament, die wussten es ganz genau, das sind die Dämonen, von denen die Bibel berichtet, die so in dieser unsichtbaren Welt ihr Unwesen treiben, gefallene Engel, und die auf welchen Namen hin das Feld hergeben und weichen und sagen, hier haben wir keinen Platz mehr, Jesus. Deswegen ist dieser Name so bedeutsam, der Name Jesus Christus. Und im Kolosser 1, Vers 15 bis 20 ist das so exemplarisch, so in die Tiefe gehend beschrieben. Lasst diese Verse mal in euch hineinwirken. Ich habe sie auch mal auswendig gelernt. Ich kann sie, denke ich, nicht mehr auswendig, aber ich habe ja hier die Bibel, kann ich sie euch lesen. Er ist, also Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, das seid ihr als Gemeinde. Der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn, also die ganze Fülle ist Gott, durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ja, habt ihr so schön sauber hier, da ist kein Blut mehr dran, das wurde ja auch nur einmal vergossen. Aber durch das Blut Jesu, was er am Kreuz vergossen hat für uns, hat er uns reingewaschen. Dieser, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Deswegen lade ich uns ein, in unserem Reden, außer wir reden den ganzen Tag nur Belangloses, ja, irgendwann kommen wir auf Jesus. Und es gibt natürlich unterschiedliche Situationen. Du bist im Zug unterwegs, sitzt dir gegenüber jemanden, so, und dann kannst du ein Gespräch beginnen, zum Beispiel ganz simpel und einfach mit, glauben Sie an Jesus? Das wär's doch mal, ne? Ja. So, dann wirst du schon was hören, ne? Ja, sind Sie die Zeuge Jehova oder so? Nee, das nicht, ne? Weil wenn du nämlich mit so einem sprichst, was ich euch nicht empfehle, weil das gibt nur Heckmeck, ja, normalerweise, dann hört's da nämlich auch auf mit der Einigkeit, ja? Weil das Jesus nicht diese zentrale Position bei Ihnen hat, deswegen heißen Sie ja auch Jehovas, ne? Nicht Christuszeugen. So, und so, ich fahre Taxi einen Tag die Woche, das ist so mein Nebenjob, wo ich noch mal ein bisschen in die Welt reinschnuppere, dass ich noch mal ein paar andere Menschen sehe. Und das ist so nett, aber ich muss euch sagen, ich bin da kein Oberheiliger, aber ich habe mehr und mehr Mut gefasst und gesagt, ja, ich rede dann und frage die Leute dann mal so direkt, nicht so auf Umwegen, glauben Sie an Jesus, ne? Ja. Und dann wirst du schon was hören. Ja? Versuch's doch mal damit. Mal so eine Idee. Ne? Ist jetzt nicht neu und auch nicht so revolutionär. Vielleicht hast du es noch viel besser als ich an Ideen. Dann gibt es natürlich deinen Arbeitskollegen oder Leute, die du immer wieder siehst. Ja? Da muss man sich besonders schenken lassen. Wann rede ich denn da mit denen? Ja? Gibt da auch sicherlich Kandidaten unter euch in unserer Gemeinde, gibt es die, zack, da war er schon im Gespräch. Ja? Oder man nimmt eine Situation wie ein Betriebsfest oder ein Ausflug. Oder da ist jemand gestorben und man redet ein Stück über die Ewigkeit. Oder ist ein Kind geboren worden. Man redet darüber, was das für einen bedeutet, dass Gott so ein Geschöpf in die Welt gesetzt hat. Oder was gibt wirklich Anknüpfungspunkte. Und hier steht so ein Hasenfuß vor euch. Weiß ich noch, als ich noch vor meiner Ausbildung auf der Bibelschule gearbeitet hatte und meine Arbeitskollegen sich unterhielten, über was sie so sonntags machen. Ja, meinte, ich hätte den Mut gehabt zu sagen, was ich sonntags mache. Die anderen haben ausgeschlafen und lang gefrühstückt. Ja? Und ich? Ja? habt den Mund nicht aufgekriegt, seid ihr bestimmt viel besser. Aber das ist so eine Gelegenheit. Ja? So, und damit kommen wir dann zum nächsten Punkt. Das ist dieser hier. Wenn deine Abhängigkeit von Gott größer ist als von Menschen. Bei dem Huschwadel, ja, haben wir das exemplarisch jetzt gesehen. Vielleicht bist du überzeugt von Jesus und deiner Erlösung durch ihn. Du kennst auch die Bibel ganz gut. Ja, du könntest schon ein bisschen auch ins Gespräch kommen. Weshalb aber niemand oder wenige in deinem Umfeld vielleicht von dem wissen, dass du Christ bist oder überhaupt allgemein, will ich das mal formulieren, kann daran liegen, so war es bei mir in der Vergangenheit und mag es auch mitunter ab und zu auch sein noch, dass unsere Menschenfurcht zu groß ist. Und das dürfen wir als einen nächsten Entwicklungsschritt in unserem Glauben abgeben an Gott. Dass unsere Furcht vor ihm, vor Gott, größer ist, unsere Abhängigkeit, ich will es mal positiv formulieren, unsere Ehrfurcht vor Gott größer ist als vor Menschen. Denn diese Menschenfurcht ist es doch, die Christen davon abhält, von Jesus zu erzählen, oder? Also es kann nicht daran liegen, dass du nicht sprechen kannst. Ne? Ja? Ich vermute mal, das könnt ihr alle, ich auch. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, da ist viel bei der ersten Gemeinde von der Furcht des Herrn die Rede. Ja? In der Furcht des Herrn waren sie und wuchsen. Das steht zum Beispiel im 9. Kapitel, Vers 31. Aber ganz interessant, das waren auch keine Übermenschen. Weil kurz davor in Vers 26 kommt nämlich einer, der hat sie vorher verfolgt in die Jerusalemer Gemeinde, der heißt Saulus. Der hat vorher dafür gesorgt, dass die Christen mit Steinen beworfen wurden. Und der kommt in die Gemeinde und die Bibel sagte uns, das finde ich alles so real und authentisch an der Bibel, sagt, sie fürchteten sich vor Paulus. Ja. Diese erste Gemeinde, wo man denkt, so nah am Heiligen Geist, Pfingsten, so nah an Jesus, viele haben ihn noch erlebt und gesehen, haben Angst vor Paulus, ja? Saulus hieß er damals noch. So, und dann aber wieder sie fürchteten sich, dann aber wieder von der Gottesfurcht die Rede. Also das waren auch keine Übermenschen. Aber auch wenn wir heute nicht diese Wunder, wie sie damals so vielfältig erlebt haben, erleben, möchte ich, und da frage ich dich, möchtest du das auch, dass diese Gottesfurcht, diese Ehrfurcht vor Gott, die Abhängigkeit vor Gott dich antreibt und nicht die Furcht vor Menschen? Also so möchte ich leben. Und Wunder dürfen und geschehen auch heute. Weil es ist ganz klar, wenn wir uns zu Jesus bekennen, werden sich Menschen gegen uns wenden oder uns komisch angucken, weil wir uns dazu bekennen. Ja? Und das geht natürlich hinein bis in die Bereiche der Gesellschaft. Ja? Habe ich letzt da dieses YouTube-Video gesehen von dem einen, der 2,5 Millionen Zuhörer hat, so ein Junger, wie heißt der? Die Jüngeren wissen das, da 200 Millionen Follower hat das, der zu allen möglichen Fragen da Interviews führt mit Leuten. Ne? Und dann hat er die Angela Merkel auch interviewt, so eine halbe Stunde lang, da war er so ganz zahm, ja, also die Kritiken waren für die Angela Merkel besser als für ihn. Aber hat er schon gut gemacht, fragt er auch, wie das ist mit der Homo-Ehe, dass das gleichgestellt werden soll. So, und sie hat jetzt nicht viel dazu gesagt. Sie hat sich auch versucht, da ganz gut zu positionieren. Aber sie hat zum Beispiel gesagt jetzt ja, also nein, das ist für sie nicht. Sie sieht das für Mann und Frau. Da fand ich wirklich von der Frau stark, weil der Trend geht ja ganz in eine andere Richtung. Ne? Aber dass wir, wenn das die Bundeskanzlerin schon kann als Politikerin, ne, die winden sich ja um alles, dann doch wir erst recht, dass wir sagen, so, das ist schon ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Wenn ich euch angucke, sehe ich den Unterschied. Ja, da gibt es auch einen Unterschied zwischen diesen beiden Personengruppen und deswegen die Ehe ist für Mann und Frau. So ist das Wort Gottes. Oder der Schutz des ungeborenen Lebens oder andere Punkte. Ja? Und wenn meine Abhängigkeit von Gott, wenn die größer ist als die von Mensch, die gegenüber Menschen, ja, dann kommst du übrigens auch in die Freiheit rein, von der es in Galater 5 im ersten Kapitel heißt. Also wer ganz auf Jesus ausgerichtet ist, der erlebt diese Freiheit. Für die Freiheit, heißt es da, hat Christus uns frei gemacht. Galater 5, Vers 1. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das ist nämlich dieses Joch der Sklaverei, dass ich mich so nach Menschen ausrichte. Ich soll den Menschen dienen. Aber wenn die anderen Menschen nicht akzeptieren, dass ich eine andere Meinung habe, ist das ja eigentlich auch ihr Problem. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Ich bin tendenziell ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja. Ich mag es zwar, wenn andere sich streiten, aber bitte nicht mit mir. Das ist mein alter Mensch übrigens, ne? Ja, von dem ich gerade erzählt habe. So, und wenn ich aber in dieser Freiheit drin bin, weil Gott, weil Jesus derjenige ist, dem ich gefallen will, nicht der andere Mensch, ja, dann komme ich in die Freiheit rein. Und dann sage ich auch im Rahmen dieser Freiheit, alles ist mir erlaubt oder vieles, Römerbrief heißt das, aber nicht alles ist gut für mich. Und dann weiß ich aus dieser Freiheit heraus, was ich tun oder was ich lassen soll. Davon spricht die Bibel auch so vielfach, ja, dass wir nicht den Geist der Knechtschaft haben, nicht wieder zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft, Römer 8 oder 2. Timotheus 1, Vers 7, nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, ja, dass wir durch diesen Heiligen Geist uns erfüllen und stärken lassen und dass wir auf Jesus ausgerichtet sind. Und das merkt dann der Gegenüber auch in diesem einen oder anderen Punkt. Und bei manchen wirst du dann gerade erst Respekt ernten. Ah, wirklich? Das ist keiner, der so den Leuten nach dem Mund redet oder immer allen gefallen will, sondern an dem kann man sich auch orientieren. So einer will ich sein. Ja? Und lass dein Handeln lauter sprechen als deine Worte. So, jetzt haben wir viel über Worte gesprochen. Wollen wir das nicht vergessen? 1. Petrus 2, Vers 12. Geliebte, führt euren Wandel, also ihr, ich, unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Ein jüdisches Sprichwort sagt, sei nicht weise in Worten, sondern in Taten. Und so unterschiedlich wie wir Menschen sind, manche sind so gut im Reden, im Trösten, auch in der Bibelkenntnis, dass sie aber auch nicht vergessen dürfen, dass Taten auch dazugehören. Und andere sind so gut in Taten, so voller Barmherzigkeit und Handeln und Tun. Und die dürfen diesen ersten Punkt nicht vergessen, nämlich, dass es um das Bekenntnis geht, was damit einhergehen soll. Dass der Glaube mit den Werken zusammenwirkt. Ja. Und da helfe uns der Heilige Geist in der Umsetzung, dass wir ein Wohlgeruch sind, weil wir, so ist es, ja, wir werden als Christen, sind wir im Triumphzug mit Jesus vor den Menschen, wir sind die Ausweiskarte Gottes als Gemeinde, als einzelne Christen, ja, dass dieser Wohlgeruch sich auch verbreitet und dass es an den Früchten auch erkannt wird. Ja, ich wünsche euch heute gute Begegnungen mit Menschen. Einen wunderschönen Sonntag noch. Ich habe ja gedacht, bei euch wäre es ein bisschen kühler hier als bei uns, aber war nicht so, da sind wir doch nicht so weit auseinander. Ja, da. Und ich möchte dann auch noch beten mit uns, ja, über diese Punkte. Also eins, einer der Christ ist, der sich zu Jesus bekennt, von Jesus erzählt, von Jesus, nicht nur von Gott. Zweitens, wenn seine Abhängigkeit von Jesus, Gott, größer ist als von Menschen und sein Handeln lauter spricht als seine Worte. Und ich weiß, da brauchen wir Gottes Hilfe dazu. Ja? Und es ist so dieses Liebeswerben Gottes. Er hat als Vorbild alles für uns hingegeben. Ja? Und nehmt auch diese Lobpreiszeit, die ihr hier so wunderbar habt, auf als so ein Labsal Gottes, so eine Heilung von Wunden, ja, ein Ausrichten auf ihn. Und dann will er uns senden. Und ich weiß, jeder ist in einer unterschiedlichen Entwicklung. Wir in Heppenheim gehen einmal im Monat, weil wir so einen ganz krassen, hätte ich beinahe gesagt, starken Bekenner haben, ne? Der redet mit allen Leuten gleich über Jesus, sind wir seit Jahren draußen in der Fußgängerzone in unserer Kleinen in Heppenheim. Und erst habe ich in Bensheim gewohnt. Und dann bin ich nach Heppenheim gekommen und dachte, gut, ich stelle mich dazu. Ich schaue auch mal, weil hier kennt mich ja eh fast keiner. Also, ne? Nur, dass ihr das wisst. Also ein Bensheimer geht nicht nach Heppenheim. Ne? Ja. So, und dann zogen wir nach Heppenheim, als mein Vikariat anfing dort und dann später mein pastoraler Dienst. Da dachte ich, jetzt wird es ja langsam ernst. Ne? Ja? Jetzt kenne ich ja zunehmend Leute hier in Heppenheim. Jetzt gehe ich auch noch da in die Fußgänger zurück. Ich kann euch sagen, mein erster Auftritt da war wirklich von Angst und Zittern begleitet. Ja? So, aber es gibt eine gute Entwicklung, ja, zum Bekenner zu werden. Eine Entwicklung, diese Menschenfurcht auch hinter sich zu lassen. Wir sollen allen Menschen mit Respekt begegnen, ganz, ganz wichtig. Aber Jesus hat uns dazu berufen, wie wir das auch gesungen haben, Leben aus der Quelle, Salz auch zu sein für die anderen. Dann lasst uns doch jetzt aufstehen. Ihr habt so viel gesessen, jetzt die ganze Zeit schon, die meisten von euch. Ich würde gern beten. Dagmar, ist das gut? Ja. Halleluja. Ja, lasst uns einen Moment der Stille doch nehmen. Ich möchte dich einladen, über dieses Wort nachzudenken und über diese Punkte. Und dann will ich ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hier so sehr liebst. Du hast jeden Einzelnen hier angenommen als dein Kind. Und wer dazu noch nicht Ja gesagt hat hier, tu das. Komm nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Menschen, denen du vertraust und sag, jawohl, ich will auch diesen Schöpfer des Himmels und der Erde als meinen guten Hirten annehmen. Jesus, und du siehst, wir sind als Christen in diese Welt hineingesetzt. Du führst uns im Triumphzug, weil du den Sieg am Kreuz errungen hast, durch das Land, zu den Menschen. Und ja, sind wir zum Jubeln oder zum Jammern? Jesus, du kennst uns und unser Herz. Und ich danke dir, dass ich jedem zusprechen darf, dass du bei ihm bist und ihn stärkst und segnest. Auch in allem Verzagen, auch in aller Angst bist du da. Denn du hast gesagt, die Mühseligen und Beladenen, alle Zeit dürfen wir zu dir kommen. Selbstverdammnis gibt es nicht bei dir, sondern immer einen Ausweg, einen Weg zu und mit dir. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß von Jesus, er ist mein Herr, aber du siehst, da ist so viel Menschenfurcht, dann bring das jetzt doch persönlich auch vor Jesus. Und ich möchte mich eins machen da mit dir und sagen, Herr Jesus, hilf mir, dass ich mich nicht an Menschen orientiere, sondern an dir. Jesus, du hast alles für die Menschen hingegeben, damit sie errettet sind, damit sie Frieden mit dir haben, damit dein Heiliger Geist in sie einzieht. Hilf mir, dass ich mich nach dir ausrichte und dass meine Abhängigkeit von dir, weil du mich so sehr liebst und weil du da sein wirst, auch noch wenn ich gestorben bin, dann bin ich bei dir in der himmlischen Herrlichkeit. Dass du mir hilfst, dass ich nicht mich nach Menschen und ihrer Meinung ausrichte, sondern nach dir. Ja, wenn du das jetzt im Herzen mitgebetet hast, der Herr Jesus segne dich darin. Er stärke dich, er gebe dir seine Kraft und den Mut, Schritt für Schritt dich da auch zu entwickeln. Herr Jesus, aber du kannst auch Begegnungen schenken, die so tiefgehend sind, dass hier die Geschwister, die das betrifft, sagen, jetzt bin ich hindurchgedrungen in die Freiheit hinein, dass ich mich zu dir bekenne und dass es mir nichts ausmacht, wie das Gegenüber reagiert. Wir dürfen alle Menschen segnen und du willst, dass jeder errettet wird. Danke, dass du uns dazu einsetzt, wie den Schwaben in der Geschichte. Amen. Amen.